Deutschlandfunk Interview. Der Krieg in der Ukraine, der könnte bald in eine möglicherweise entscheidende Phase gehen. Seit Wochen, seit Monaten ist die Rede von der geplanten Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Viele Experten sagen, beide Seiten, die Ukraine und Russland, bereiten sich gerade vor auf mehrere groß angelegte Vorstöße der ukrainischen Armee im Osten des Landes. Was das alles bedeutet, was da kommen könnte, das können wir jetzt besprechen mit Markus Kolb. Er ist Militärökonom und arbeitet und forscht an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, an der ETH. Und er beobachtet den Krieg in der Ukraine seit vielen Monaten sehr genau. Schönen guten Morgen, Herr Kolb.
Guten Morgen, grüße Sie.
Herr Kolb, wir müssen erstmal sprechen über den Drohnenangriff auf den Kreml. Seit gestern Abend gehen die Bilder dieser Explosion ja um die Welt. Wie ordnen Sie das ein? Wer steckt dahinter?
Ja, es sieht da alles ein bisschen arg nach False Flag Operation aus. Also so, als ob es wirklich genau inszeniert worden ist. Dafür sprechen verschiedene Gründe. Das erste ist zunächst mal, dass Sie zwei verschiedene Flugkörper haben, die aus zwei verschiedenen Richtungen kommen. Beide richten aber so gut wie keinen Schaden an. Also die erste Drohne, die da landet, die explodiert nicht auf der auf der Kuppel, also nicht auf der Oberfläche, sondern etwas daneben, verursacht ein kleines Feuer. Dann gibt es da zwei Leute in weißen Anzügen, die stehen schon auf der Kuppel und löschen dieses Feuer sofort. Und dann kommt 20 Minuten später eine zweite Drohne, und da passiert nichts mehr. Also die explodiert zwar auch, aber richtet keinen weiteren Schaden an. Und was auch auffällig ist für die Größe der Flugobjekte, ist die Explosionskraft sehr, sehr gering. Also wenn Sie wirklich das professionell machen würden mit dem Ziel, Sie wollen jetzt den Kreml da schwer treffen, dann würden Sie deutlich mehr Explosivkörper da drauf packen. Also es sieht alles ein bisschen arg inszeniert aus, in meinen Augen, zumindest mit Wissensstand heute.
Und zwar inszeniert von der russischen Seite, Fragezeichen.
Vermutlich, ja, weil Sie sehen ja auf dem Video, das der russische Fernsehsender TVC geteilt hat, also zumindest hatte, mittlerweile ist das Video wieder gelöscht, da sehen Sie unten die Paradenaufbauten, also für den sogenannten Siegestag am 9. Mai. Und es kann schon sein, dass die russische Seite da versucht, so eine Story zu konstruieren, die Ukrainer wollen uns die Parade ruinieren. Ja, möglich. Aber wenn das das Ziel ist, würde ich sagen, dann ist es handwerklich ziemlich schlecht gemacht.
Gut, Herr Kolb, dann lassen Sie uns gucken auf die Lage in der Ukraine. Ich habe es gesagt, seit vielen Wochen wird geredet über eine mögliche Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee. Sehen Sie die sozusagen kurz bevor?
Auch ich würde sagen, die findet längst statt. Die Tatsache, dass die Medien immer reden von, sie steht demnächst bevor, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sie so die Bilder des Zweiten Weltkriegs im Kopf haben. Nach dem Motto, die Offensive beginnt dann, wenn die Panzer vorstoßen. Das ist natürlich Unsinn, das ist der Abschluss der Offensive, aber nicht der Beginn. Offensive beginnt typischerweise erstmal mit Nachrichtendienst, also dass sie mögliche Ziele, mögliche Schwachstellen identifizieren, dann mit vorbereitendem Feuer, also zum Beispiel mit Artillerie- und Drohnenangriffen. Ich denke, das ist die Phase, wo wir im Moment sind. Danach müssen sie das Gelände vorbereiten, also vor allem die Minengürtel sprengen, die sich hinter den vereinzelten russischen Gräben befinden. Und dann ganz zum Schluss stoßen sie vor mit den mechanisierten Systemen. Das heißt also, das wird der Abschluss sein, nicht der Beginn. Und natürlich ist das auch nichts, was sich jetzt so in 2-3 Tagen plötzlich ereignet, sondern das wird sich schon bis in den Sommer hinziehen.
Wie schätzen Sie das denn ein? Wie erfolgreich ist die Ukraine gerade bei dieser Offensive?
Ja, also das Schöne ist ja, dass wir hier sozusagen den ersten Open-Source-Krieg der Geschichte ausfechten. Das heißt also, sowohl die russischen Stellungen als auch die genauen Koordinaten der russischen Gräben, der Verteidigungsanlagen und so weiter, das ist ja alles bekannt. Es ist auch mit Satellitenfotos sehr gut dokumentiert. Und ich denke, von daher ist die Ukraine sicher in der Lage, Schwachstellen zu identifizieren. Ich habe mich ja auch schon mehrfach geäußert, wo das sein könnte, also wo die russischen Truppen am ausgedünntesten stehen. Das ist vor allem entlang der Saporischer-Linie der Fall. Und ich denke schon, dass sie da die entsprechenden Schwachpunkte identifiziert hat. Man muss sich einfach lösen von dieser Vorstellung, so wie im Zweiten Weltkrieg, es kommt jetzt ein riesiger Angriff entlang der gesamten Frontlinie. Das ist natürlich Unsinn. Also die Ukraine hat zwar 9 mechanisierte Brigaden neu aufgestellt, aber es ist nicht so, dass die jetzt quasi entlang der ganzen Frontlinie angreifen würden, sondern die werden sicherlich konzentriert eingesetzt, um einen bestimmten Punkt der Front zu durchbrechen.
Herr Kolb, Sie zeichnen da ja ein sehr präzises Bild, das Sie von dieser Lage haben. Wie sehen Sie das denn? Wie wird sich das dann in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickeln? Wenn ich Sie da richtig verstehe, Sie sehen die Ukraine da sehr im Vorteil.
Naja, ich meine, der Beginn dieses Krieges im Jahr 2014 ist die Krim, und die Krim wird auch das Ende sein. Das heißt, das letztliche Ziel dieser Frühjahrsoffensive ist es natürlich, die Krim unhaltbar zu machen für die Russen. Warum? Weil die Krim im Moment das zentrale militärische und logistische Zentrum ist, aus dem heraus die gesamte Südfront versorgt wird. Wenn dieser Raum nicht mehr zu halten ist, dann ist auch die gesamte russische Südfront nicht mehr zu halten. Und wenn die nicht mehr zu halten ist, dann ist auch die Donbassfront nicht mehr zu halten. So einfach ist es.
Das heißt, Sie erwarten das noch in diesem Jahr, dass wir das erleben werden, der Versuch der Rückeroberung der Krim? Mhm.
Ja, sehen Sie, und da haben wir wieder das Problem. Falsche Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Also Rückeroberung heißt nicht, wir rücken mit Panzerverbänden auf die Krim vor und erobern Territorium zurück. Sondern worum es geht, ist den Russen die Logistik so abzuschneiden und sie so mit Artillerie zu bedrohen, dass diese Stellungen auf der Krim einfach nicht mehr haltbar sind. Das heißt, dafür müssen sie aber nicht auf die Krim selber vorrücken oder die Krim selber erobern. Was sie dafür tun müssen, ist vor allem die Schwarzmeerküste zu erreichen. Ab dann sind sämtliche militärischen Ziele auf der Krim in der Reichweite von größeren Drohnen beziehungsweise von Langstreckenartillerie, also von Reichweiten bis zu 170 Kilometer. Dafür brauchen sie auch keine westlichen Artilleriesysteme. Die Ukraine hat das Krim-2-System, mit dem sie selber in diese Distanz schießen kann. Und das ist eigentlich der Punkt. Sobald sie das den Russen glaubwürdig vermitteln können, wir können jedes Ziel auf der Krim treffen, haben die Russen eigentlich nur noch die Wahl, entweder sie ziehen sich freiwillig zurück von der Krim oder sie werden nach und nach abgeschossen. Das heißt, wenn ich sage, der Krieg endet im Oktober diesen Jahres, wie ich ja schon häufig in anderen Interviews gesagt habe, dann heißt das nicht, die Kampfhandlungen enden oder der letzte Russe ist aus der Ukraine weg, sondern Russland hat dann eine Position, die militärisch nicht mehr zu halten ist. Und ich denke, das ist auch dann, wenn in Russland viele Leute erkennen werden, dass der Krieg verloren ist. Das ist so ein bisschen wie 1944 im europäischen Kriegstheater. Die militärische Lage wird dann eindeutig sein. Dann haben Sie nur noch die Wahl, opfern Sie jetzt weiter sinnlos Reserven oder hören Sie auf. Und vor der Frage werden wir sicher dann im Herbst stehen.
Und welche Rolle würde dann in so einer Situation die russische Söldnertruppe Wagner spielen?
Ja, gut, es gibt ja nicht nur Wagner, ne? Also die Medien konzentrieren sich darauf, sondern es gibt ja, ich glaube, 12 mittlerweile. Also selbst Kadyrov hat jetzt angekündigt, er wird eine eigene gründen. Gazprom hat kürzlich eine eigene gegründet. Ich denke schon, dass in Russland so eine Art Fraktionskampf ausbrechen wird, je mehr der Druck an der Front zunehmen wird, nämlich hinsichtlich, wer hat dann militärisch noch das Sagen, beziehungsweise dass der Konflikt sich auch intern nach Russland hinein verlagern wird, weil diese Leute kann man ja quasi als Warlords auffassen, also Menschen mit eigener Geld- und Gewaltapparat. Und die werden sicher versuchen, dann auch auf die russische Politik Einfluss zu nehmen.